Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Gerald Hensel von Superspring. Viel Spaß!
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Wenn man dem T3N Magazin glauben darf, einer der wichtigsten Podcasts in der Kategorie Arbeit, kam gerade vor einigen Tagen raus, hat mich extrem gefreut. Ich mache das Ganze seit 5 Jahren. Wir sind sozusagen gerade in den großen Jubiläumswochen. Es gibt freitags eine neue Folge und mittwochs. Ich unterhalte mich hier mit Expertinnen, mit Ausprobierern, mit Leuten, die lieben, was sie tun, und spreche darüber, wie wir diese Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können. Als Vater von 3 Töchtern ist mir das eine Herzenssache und es ist auch so interessant, wie viele Facetten das betrifft. Wir haben jetzt schon in mittlerweile 178 Folgen, die heutige mitgerechnet, so viele Facetten besprochen und doch kommen immer wieder neue Aspekte mit rein. Heute geht es um das Internet auf der einen Seite, die Entwicklung des Internets. Der Gerald Hensel, der heute bei mir ist, hat das nicht nur mit beobachtet, sondern auch mitgeprägt und mit dort reingeschrieben in das Internet. Er ist schon sehr, sehr früh auch als Publizist und Blogger in Erscheinung getreten. Ich habe ja selber auch, als das Web 2.0 aufkam, in den 2000ern angefangen zu bloggen und finde das ein bisschen schade fast, dass es heute gar nicht mehr so in Größenordnung gemacht wird, aber ja, da ist natürlich viel Veränderung auch im Internet passiert, also von kleinen Social Media, Facebook Gewinnspielen, die Brands durchgeführt haben, bis zu großen Shitstorms, bis zu Hate Speech. Und da macht der Gerald sich übrigens auch stark, dass da etwas dagegen unternommen wird. Er hat Hate Aid mitgegründet, das ist Deutschlands Nummer 1 NGO im Kampf gegen Hate Speech. Und generell sagt er, was er denkt und macht den Mund auf. Das hat er auch getan unter dem Hashtag Kein Geld für Rechts. 2016 erregte seine Aktion großes Aufsehen und auch sehr, sehr großen Gegenwind bis hin zu Morddrohungen. Aber das erzählt er uns heute selbst. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Gerald Hensel, Geschäftsführer und Co-Gründer der Marketingberatung Superspring. Außerdem Daddy mit Herz und, wie ich kürzlich gelernt habe, auch Mecklenburg-Vorpommern-Sympathisant. Das freut mich natürlich besonders. Viel Spaß mit der Folge und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Und damit moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Gerald heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem regnerischen Rostock heute.
Schöne Grüße aus dem regnerischen Hamburg zurück.
Ja, bei regnerischen Hamburg, da kann man ja einfach nur Hamburg sagen.
Ja, stimmt.
Du hast ja heute schon getwittert, die Tageslichtlampe ist wertvoll in diesen Tagen. Die ist bei dir an, ja?
Ich versuche meinen Partner, mit dem ich im Büro sitze, ein bisschen davon zu überzeugen. Der sagt immer, das sieht dann aus wie ein Fotostudio bei uns. Ich habe ein bisschen so ein Hochdruckgerät. Das macht es dann doch sehr hell. Ich muss mal gucken, ob ich ihn dazu bringen kann, das zu tolerieren.
Macht das irgendwas mit deiner Stimmung, so dieses Wetter? Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, oh, dieser Sommer, das drückt so richtig drauf. Oder sagst du, ich habe eh genug zu tun, irgendwann wird es wieder besser?
Ach, ich glaube, dass das Wetter ironischerweise, also man spricht ja immer viel über Wetter, auch um dann so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so ein Thema zu haben, wenn man keins hat. Aber ich glaube in der Tat, dass das Wetter ja doch eines der unterschätztesten Themen der Welt ist. Also jetzt auch abseits vom Klimawandel. Ich glaube, dass schon sehr viel an Stimmungen und auch an Dingen, die passieren, mit Wetter zu tun haben, abseits von Weltgeschichte teilweise, die an Wetter hängt und all diesen Dingen. Ich glaube das schon, ja. Also es, ich merke es natürlich auch, ist ja klar, tut ja jeder, glaube ich. Also ein Problem ist bei 28 Grad und Sonnenschein immer ein anderes, als wenn du jetzt gerade 2 Wochen Regenwetter hast im Hochsommer.
Ja, Gerald, es gibt viele Themen, die wir besprechen könnten. Ein paar habe ich vorbereitet oder mir auch angesehen. Ich folge dir auch schon seit einer ganzen Weile. Du bist ja auch wirklich sehr umtriebig rund um die Themen Marketing, Kommunikation, aber auch Haltung und Hate Speech auch in dem Zusammenhang. Wir haben es vorhin schon festgestellt, uns verbinden auch noch so ein paar Themen. Wir sind beide Eltern. Wir haben beide mal bei Scholz und Friends gearbeitet, du ein bisschen länger. Und wir haben auch beide mal Politik studiert. Das wäre vielleicht so der dritte Punkt. Und wir wollen dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe so eine Einstiegsfrage am Anfang des Podcasts und die würde ich dir auch gerne stellen. Und zwar würde ich dich mal bitten, meiner 9-jährigen Tochter Mathilda, die spricht hier das Intro ein, mal zu erklären, was du eigentlich so tust.
Hallo Mathilda, ich bin Gerald. Ich bin leider schon 47 Jahre alt. Ich lebe in Hamburg und ein bisschen auch in Berlin. Was tue ich? Ich helfe meistens Unternehmen dabei, im Marketingumfeld ein bisschen erfolgreicher zu sein, als Berater mit meiner eigenen Firma Superspring mit zwei Partnern. Das heißt, ganz profan gesagt, am Ende des Tages helfe ich dabei, Produkte zu verkaufen und auch ein bisschen das mit Sinnhaftigkeit zu verbinden und vielleicht auch so, dass die Marke dahinter gemocht wird und positiv dasteht. Und dann habe ich noch ein zweites Leben. Da helfe ich als Co-Gründer passiv im Hintergrund dabei, dass Leute nicht so viel Ärger im Internet haben und dass unser Internet ein bisschen besserer Ort wird.
Das kennen ja meine Kinder auch schon, zumindest die beiden Älteren. Die sind 13 und 9 und treiben sich dann auch schon mal auf TikTok und Co. rum. Und manchmal kommen die dann auch und da gibt's einen blöden Kommentar. Papa, guck mal, das ist ja Normalität, aber nicht nur natürlich bei den Kindern und Jugendlichen, sondern bei Erwachsenen noch viel mehr. Kannst du dich noch so an den ersten Kommentaren, an den du bekommen hast, der dich beschäftigt hat, der negativ war?
Also ehrlich gesagt, nein, kann ich nicht, weil ich wahrscheinlich in der Zwischenzeit so viele Dinge gesehen und erlebt habe, die wahrscheinlich diesen ersten, wahrscheinlich gar nicht so wichtigen und schlimmen Kommentar so in den Schatten gestellt haben, dass das gar nicht so in meiner Erinnerung präsent ist. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil das Internet, in dem ich so ein bisschen groß geworden bin, noch ein anderes war. Es war nicht alles zwingend besser, aber es war natürlich anders und es waren auch andere, ja, es waren auch andere Menschen präsent, gell? Das muss man auch sagen. Das Internet ist ja, wie man selbst auch, ein bisschen älter geworden und die Menschen darin sind älter geworden und damit gibt es natürlich auch jetzt eine andere, ja, wie soll ich sagen, eine andere Wut, einen anderen Hass, eine andere Art und Weise, wie man sich an anderen auslässt, die man nicht sieht.
Früher gab es noch die Blogosphäre. Da ging es noch viel auch darum zu lesen, was andere geschrieben haben, vielleicht auch noch ein bisschen mehr um Wertschätzung. Und heute sind halt einfach alle im Internet und es ist irgendwie eine andere Atmosphäre auch sicherlich geworden an vielen Stellen. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht auch noch mal ein bisschen zu dir und deiner Story. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Background geben, wo du eigentlich so herkommst. Du hast ja vor Marketing und Internet auch noch andere Dinge getan. Du hast auch mal studiert. Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick zu dir geben.
Ja, ich versuche es schnell zu machen, weil das ist immer so der Teil, der vielleicht kompliziert ist, aber den ich dann auch nicht gar nicht so den wichtigsten finde. Also ich bin, vielleicht ist es wichtig bei mir zu wissen, dass ich eigentlich, ich sage immer, ich habe zwei Herzen in meiner Brust und die schlagen mal unterschiedlich laut, aber die funktionieren nicht so ganz ohne einander, weil sie beide eng miteinander verknüpft sind. Das eine ist, ich mache, seit ich 18 bin, ich sag mal, profan Werbung. Werbung trifft's heute nicht mehr ganz, weil Werbung natürlich alles ist, von Markenkommunikation, Branding bis hin zu CRM und technischen Plattformen und so weiter und so fort. Da gibt's ganz viele Leute, die das machen. Ich habe da ein bisschen meine Spezialität als strategischer Berater, also im Aufstellen von Marken, vor allen Dingen erklärungsbedürftig und digital sehr gerne, aber auch Institutionen und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt seit 28 Jahren mittlerweile in unterschiedlichen Rollen. Ich war mal kreativer, dann jetzt seit 15, 17 Jahren als Stratege und dann mit dem Internet so ein bisschen groß geworden. Ich bin seit war in verschiedenen Agenturen, Unternehmensberatungen und bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr mit einem eigenen Konzept, mit einer eigenen Firma namens Superspring am Start mit zwei Partnern. Wir helfen Unternehmen, sich strategisch zu positionieren und erfolgreich im Markt zu sein. So, das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist, die startete mit einer, mit einem Spruch meiner Großmutter, als ich glaube, 8 oder 9 war, als ich mich dagegen wehrte, dass Opa auf die Tagesschau umschaltete, weil ich gerade Tom und Jerry oder sowas gucken wollte mit meiner Schwester. Und dann sagte meine Großmutter zu mir, dass sie gar nicht verstehen kann, wie man jetzt Tom und Jerry gucken könnte, weil die Nachrichten sind doch viel spannender. Und das hat so Eindruck auf mich hinterlassen, dass ich da Nachrichten guckte und sie natürlich am Anfang erstmal sehr langweilig fand und dann irgendwann so spannend, dass ich das immer so ein bisschen als den Startpunkt meines politischen Denkens definiere, weil ich Politik spannend finde. Nicht alle, nicht immer, aber ich habe sehr als Kind oder als Jugendlicher mich sehr für Politik interessiert, vor allen Dingen Politik, die ich damals als bedrohlich oder wichtig empfand. Das war natürlich noch ein bisschen andere Welt. Ich bin Geburtsjahr 1975. Also für mich waren damals Themen, die heute auch wieder plötzlich aktuell werden, auch damals sehr wichtig. Damals ging es viel um Krieg, NATO-Doppelbeschluss, Rüstung, Pershing 2 und so weiter und so fort. Das merkte man, das war in meinem Umfeld ein Riesenthema. Und über die Jahre habe ich dann Politik studiert, habe mich auch sehr stark auf den Bereich Sicherheitspolitik konzentriert, habe mich im Studium viel mit Nordkorea, das damals schon, sage ich mal, atomaren Problem war oder wurde, konzentriert, habe dann noch ein Buch verlegt und habe dann aber nach dem Studium, ich habe immer beides parallel gemacht, also Marketing und Politik. Und nach dem Studium war ich dann erstmal ganz klassisch in verschiedenen Agenturen und habe da meinen Weg gemacht und war aber immer interessiert an Politik und habe dann meine 15 Minutes of Fame 2016 mit einer durch Zufall viral gegangenen privaten Aktion namens Kein Geld für Rechts, habe ich meine 15 Minutes of Fame verdient, als dann ein paar ältere Herren glaubten, meine These, dass vielleicht Marken nicht überall Werbung schalten sollten, umzudrehen und dann eine Kampagne gegen mich persönlich zu lancieren. Ich bin dann nach einigen Wochen, habe ich meinen Job verlassen, weil das eine Größenordnung war, die dann durch Medien ging und die dann auch mit Morddrohungen endete und so weiter und so fort. Und infolgedessen habe ich mich sehr stark auch mit dem Thema Hate Speech beschäftigt, also eben der Frage, wie und warum kippt denn eigentlich gerade unser Internet in so eine komische Richtung? Warum wird denn das Klima in allen möglichen Social Networks so toxisch? Und habe dann mit einigen MitstreiterInnen die Organisation Hate Aid gegründet, die mittlerweile relativ umtriebig und bekannt in Deutschland ist und jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr wie lang, vier, fünf Jahren eine der wichtigsten und präsentesten Organisationen im robusten Kampf gegen Hate Speech in Deutschland ist.
Das Thema Haltung, was dich ja offensichtlich auch schon länger interessiert, Haltung und Unternehmen, Haltung aber auch von uns Menschen. Du sagst ja auch, man kann eigentlich gar nicht politisch sein. Aber Unternehmen haben natürlich eigentlich lange den Antrieb gehabt, einfach ja zu verkaufen, höher, schneller, weiter. Und heutzutage reden wir natürlich auch so in diesem ganzen New Work Bubble Kosmos immer schnell über Nachhaltigkeit, Haltung, als ob das so selbstverständlich wäre. Aber ist es ja offensichtlich nicht. Wie hast du so diese Entwicklung auch erlebt von Unternehmen, die vielleicht auch durch Medien, weiß ich nicht, irgendwann angefangen haben, sich mit der Frage zu beschäftigen, der Haltung?
Naja, das Thema ist ein Stück weit immer schon da gewesen, und zwar auch länger als wir beide leben und dann auf der anderen Seite eben auch nicht. Ich glaube, dass Unternehmen immer ein Stück weit oder die Wirtschaft immer ein Stück weit politisch handeln musste, das allerdings jetzt nicht so verkauft hat, wie es das heute tut. Ich habe irgendwann mal eine sehr interessante Feststellung in Hamburg gemacht. Da gibt es eine eine Organisation, die sich die, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt genau zitiere, Versammlung des guten Kaufmanns nennt oder des ehrbaren Kaufmanns. Das ist die jährliche Zusammenkunft der IHK in Hamburg. Und da habe ich mich irgendwann angefangen, mit diesem Begriff des ehrbaren Kaufmanns zu beschäftigen, der eigentlich so aus dem Mittelalter, Hochmittelalter, Renaissance kommt, wo eigentlich im Kern Leute, die Wirtschaft machten damals, das konnten Händler gewesen sein, das waren auch meistens Männer, also dementsprechend gendern in diesem Fall unnötig, aber ja. Menschen, die sich damals mit Handel beschäftigten in Zeiten, in denen der Staat relativ kaputt war oder nicht existierte, ein Stück weit sich um die Dinge kümmern mussten, die heute ein Staat übernimmt. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die Fugger in Augsburg. Die Fuggerei gibt es ja immer noch, die damals im Prinzip ein erstes Sozialwohnungsprojekt war. Gibt es aber auch in vielen anderen Bereichen. Also Unternehmen und Wirtschaft hatten immer schon aus reinem Selbstzweck einen guten Grund, ein stabiles Gemeinwesen zu errichten, einfach um Geld zu verdienen, nicht weil sie bessere Menschen sein wollten. So, das ist die Grundannahme, die ich habe. Und ich glaube, dass wir mit der Ausdehnung, mit der umfassenden Rolle, die das Internet halt heute spielt, wir natürlich in eine neue Phase gekommen sind. Und die hat jetzt gar nicht so sehr damit was zu tun, dass jetzt Unternehmen heute zwingend einen anderen Blick darauf haben wollen, sondern dass sie es müssen, weil unsere Art des Kommunizierens eine andere geworden ist. Und wie gesagt, die Aussage, wir können nicht unpolitisch sein, die bleibt bestehen. Also auch indem ich eine beispielhafte Lieferkette in einer gewissen Art und Weise aufbaue, von jemandem Produkte kaufe. Und das können irgendwie von Kinder gemachte Produkte sein für einen Turnschuh, den ich herausgehe, aber das können eben halt auch Banner sein oder Content, den ich irgendwo einkaufe, spreche ich mich halt irgendwie für oder gegen eine nachhaltige Welt aus.
Ja.
Und das, wie ich das bewerte und ob ich das tue oder nicht tue, das sehen sicherlich verschiedene Organisationen, Menschen unterschiedlich, aber ich glaube, dass ich zum Beispiel das Recht habe, es in einer gewissen Art und Weise zu sehen und zu definieren, weil ich die Welt in einer gewissen Weise haben möchte als Person und in einer gewissen anderen Weise eben auch nicht. Und das bedeutet, dass ich denselben Anspruch, den viele Menschen auch an nachhaltige Lieferketten haben können, auch zum Beispiel an die Dienstleistungen und Güter in meiner Branche haben kann, nämlich die Frage zum Beispiel, wie digitale Lieferketten funktionieren und auch wie wir kommunizieren.
Ich erinnere mich, als ich bei der Agentur DDB Tribal in Hamburg gearbeitet habe, da haben wir im Social-Media-Bereich auch den Account von Volkswagen betreut und die hatten dann, das muss so 2011, 12 gewesen sein, so einen Werbespot, der war, glaube ich, beim Super Bowl geschaltet, da ging es um so ein Kind, das durch das Haus läuft und dann, ich glaube, es war als Darth Vader verkleidet oder Darth Vader tauchte noch drin auf. Und dann hatte Greenpeace das als Anlass genommen und hat den kompletten Facebook-Account sozusagen zugepflastert mit Botschaften, dass also Volkswagen ja der Umweltverpester ist und die selber die Dark Side sozusagen darstellt. Und wir waren dann im engen Austausch eben mit dem Konzern und haben eben über die Kommunikation nachgedacht. Und es hieß dann am Ende des Tages, es dauert natürlich dann auch länger, wir machen da gar nichts, wir halten uns da raus. Und das ist ja so ein bisschen das, worüber wir hier auch so sprechen, dass das Unternehmen dann manchmal auch sagen, naja, oder gesagt haben, vielleicht ist es heute ja auch wirklich ein bisschen anders. Wir sehen das jetzt gar nicht so als unser Feld, auf dem wir uns auch betätigen wollen. Heutzutage gehört es schon fast zum guten Ton zu sagen, wir engagieren uns. Und manchmal hat man dann heutzutage schon fast wieder den Eindruck, das ist auch so ein Greenwashing an einigen Stellen. Und da kommt dann ja auch wieder das Marketing ins Spiel, nach dem Motto, wir machen kulturell vielleicht auch ganz viel unter der Überschrift New Work, wir machen das. Also Unternehmen rücken das heute sogar fast noch in den Vordergrund. Erlebt ihr das auch mit eurer Agentur Superspring, mit der ihr heute arbeitet? Ihr seid ja in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass es da einfach eine ganz andere Vorstellung möglicherweise heute gibt, dass man vielleicht sagt, schon, ja, wir brauchen das, aber gar nicht immer so die Motive hat, die ihr vielleicht auch verfolgt?
Naja, wir haben jetzt in dem Sinne, das ist nicht als kleine Unternehmensberatung, ist das nicht im Kern unser Schwerpunkt, auch wenn ich Kunden in diesem Bereich berate. Also ich bin jetzt kein Berater, der im engeren Sinne Unternehmen sagt, wie sie richtig greenwashen sollen oder was sie sagen sollen. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, dass wir eine Perspektive darauf brauchen bei Unternehmen ein Stück weit, wo wir Stellschrauben haben, die wir glaubhaft bedienen können, um ein Stück weit diese Welt ein bisschen stabiler zu machen. Und das Thema Greenwashing ist immer so eine Sache. Ich glaube, dass wir auch durch, wenn es auch PR-mäßig klingt oft oder wie so ein PR-Stunt, der einen besser macht, als man ist, dass wir trotzdem in einer besseren Welt leben, als wir das manchmal für möglich halten. Also ich sage mal, wenn heute eine Zeitmaschine vor meiner Tür stehen würde und ich in das Deutschland meiner Kindheit zurückgebeamt würde, ins Jahr, weiß ich nicht, 1987, und ich dort einen Job in meinem heutigen Alter in einem beliebigen Büro beginnen würde, im Jahr 1987, glaube ich, dass man sich kaum vorstellen könnte, wie viel kleine Unterschiede und wie viel kleine Schritte wir dann doch alle gegangen sind. Gell? Große und kleine Rassismen, Sexismen, Nachdenken über die Welt, auch, ich meine, Stichwort Werbung, ne? Ich wurde letztens bei einer Podiumsdiskussion mal wieder zum Thema Lügt Werbung befragt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, diese Frage.
Klassiker. Ne?
Ja, die war früher in der Tat noch sehr virulent. Als ich angefangen habe, in Agenturen zu arbeiten, war das durchaus ein Thema. Ich habe mal letztens aus Spaß mir mal so einen alten Werbeblock aus den 80ern und 90ern angeguckt. Das waren ja dann Werbespots, die liefen dann ja irgendwie 6 Jahre. Das war ja nicht so wie heute, dass du da so ein TikTok-Story mal für 5 Sekunden im Feed hast, sondern da lief dann, weiß ich nicht, wenn Maggi dann einen Werbespot hatte, dann lief der halt mal 5 Jahre, ja. Und wenn du dir so einen alten YouTube-Werbeblock mal anschaust aus den 80ern, da hast du alles drin. Sexismus bis zum Abwinken, Rassismus, also das volle Programm. Ja? Und insofern glaube ich, dass es gar nicht zwingend notwendig ist, jetzt Unternehmen dazu zu zwingen, jetzt der Vorreiter für eine woke Welt, um das böse Wort mal zu benutzen, zu sein. Das muss gar nicht jedes Unternehmen tun. Die meisten Unternehmen sollten nur zumindest mal anfangen, vor der eigenen Haustür dort zu kehren, wo es geht. Und es fängt mit sauberer Infrastruktur an. Nämlich, wer seinen behinderten MitarbeiterInnen keinen Zugang zu einer Behindertentoilette ermöglicht, der wird Schwierigkeiten haben, zu dem Thema eine Meinung irgendwie zu haben oder inklusiv zu wirken. Das eine führt zum anderen. Ja. Und insofern glaube ich, da gibt es sehr viele Stellschrauben. Allerdings denke ich, dass die meisten Unternehmen sich nicht bewusst sind, in welchem Culture-War-Kontext sie heute stehen. Das ist in der Tat ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich die Fragestellung, wie können Unternehmen heute Strukturen und Prozesse schaffen, die dazu führen, dass sie eben weniger anfällig sind, Opfer in den Culture Wars unserer Zeiten zu sein. In den USA sehen wir gerade, das meine ich jetzt völlig wertfrei, das hat jetzt nichts mit irgendwie einer politischen Richtung zu tun. In den USA sehen wir zum Beispiel gerade, wie sehr AktivistInnen von beiden Seiten, links und rechts, zum Beispiel Aktionärsversammlungen gerade nutzen, um Marken massiv unter Druck zu setzen.
Ja.
Ob das jetzt richtig und fair ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Unternehmen können nicht mehr nicht handeln und brauchen ein Bewusstsein, brauchen eine Kognition dafür, wer sie sind, wo sie anfällig sind, wo sie Blindspots haben, wo sie einfach auch einen schlechten Job machen. Und ob das am Ende des Tages dazu führt, dass man die den längst überfälligen Umbau von Behindertentoiletten jetzt endlich mal in Angriff nimmt, um danach möglicherweise in dem Bereich sprechfähig zu sein oder das Gender Pay Gap zu schließen im Unternehmen oder eine Markenrepositionierung zu machen oder das Social Media Team irgendwie auf Stand zu bringen und mit besseren Tools und Prozessen auszubauen. Das ist nochmal eine zweite Frage, aber die meisten Unternehmen haben ein Riesenproblem damit, überhaupt nur ihre Position in den Culture Wars unserer Zeit überhaupt nur einzuordnen.
Ja, das geht ja bis hin zu Vereinen und Verbänden. Also wenn wir mal an den Fußball denken, der DFB in Katar, positioniert man sich da jetzt oder nicht? Riskiert man dann eine Konsequenz oder nicht? Eigentlich ist man sich einig, aber traut man sich das? Das sind ja viele, viele Fragen. Oder Unternehmen wie die DATEV, die jetzt gesagt hat, wir verlassen Twitter, weil das ist einfach nicht mehr der Ort, an dem wir stattfinden wollen. Ich glaube, da sind sich viele auch gerade sehr unsicher, was natürlich auch vielleicht dazu führen kann, dass sie sich überhaupt mal damit beschäftigen. Wer sind wir? Wofür wollen wir überhaupt stehen, ne?
Naja, also ich meine, wir hatten ja jetzt gerade zwei eigentlich ganz gute Beispiele, die ich ganz gerne momentan immer zitiere. Das eine ist ja das berühmte Bud Light-Desaster, das gerade in den USA ablief, wo die Biermarke Bud Light eine Transgender-Aktivistin, sage ich mal, zur Werbebotschafterin machte, zumindest in sozialen Medien, sie dann einen mehr oder minder erwartbaren Shitstorm der dauerempörten Rechten dann bekam und das Problem dann vor allen Dingen das war, dass Bud Light halt sehr, sehr, sehr jämmerlich darauf reagierte, ja. Also die ließen dann ihre Aktionen fallen. Mittlerweile liest man, dass dort die ManagerInnen, die für die Kampagne für diesen Stück Content verantwortlich waren, dass die mittlerweile alle nicht mehr so wirklich dort arbeiten. So, und dann merkst du ja, es hat die Tage jemand schön geschrieben, hat gesagt, Haltung kann man haben, aber das musst du dann halt auch, du musst halt den Arsch in der Hose haben, das dann halt auch durchzuziehen. Ja? Wenn du es nicht durchziehst, wird es halt sehr schnell sehr jämmerlich. Und dann wittern halt die Haie im Wasser sehr schnell Blut und dann macht das Ganze gar keinen Spaß mehr.
Erzeugt halt Resonanz, ne?
Ja, natürlich. Also ich meine, wir dürfen uns ja nicht der Idee hingeben, dass das alles ein großer Zufall ist. Gell? Das ist ja, es gibt Shitstorm und Shitstorm. Die Idee des Shitstorms früher war ja, dass es ein Unternehmen gibt, was irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung vergeigt, das irgendwie einen schlechten Service hat und dann regt sich jemand auf und dann hat man schlechte PR. So, das ist ja die Idee, aus der das mal herkam. Das ist ja heute eine
Es war ja früher fast so ein bisschen harmlos. Also da gab es doch mal diese Social Media Aktion, ich weiß nicht, ob das Priel war, die dann auf Facebook, glaube ich, aufgerufen haben, designt doch mal, liebe Community, das nächste Priel, was wir machen sollen. Da hat doch das Brathähnchen irgendwie gewonnen und das wollten sie denn nicht machen und dann gab es einen Shitstorm.
Ja, also das war ja
damals.
Die gute alte Zeit, gell? So war das ja. Also da kann man ja heute fast ein bisschen drüber schmunzeln. Also der Punkt ist ja, und das muss man sich halt auch einfach mal eingestehen. Wir sind heute in einer anderen Welt. Wir leben in einer Welt, in der ich nenne sie jetzt mal Marken, aber das gilt gleichsam auch für natürlich die Tagesschau und das Bundeskanzleramt auf Instagram oder wo auch immer sie sind, gespiegelt werden von einer extrem toxischen, extrem gut vernetzten und extrem professionell aufgestellten Gegenöffentlichkeit. Und diese Gegenöffentlichkeit hat ein großes Ziel, so zu tun, als wenn wir in einem Failed State leben, der von, woken Transgender-AktivistInnen, die sich morgens, mittags und abends auf Straßen festkleben und die Wirtschaft ruinieren wollen, gehijackt wird und ihr Leben kaputt machen möchte. So, das ist die Grundthese, die speziell eine Partei gerade sehr aktiv spielt und das mit ihr vernetzte, die mit ihr vernetzte Blogosphäre, die mit ihr vernetzte Öffentlichkeit möchte diese Wahrheit hören, reproduziert sie kontinuierlich und versucht kontinuierlich jede halbwegs wichtige Institution, die sich irgendwie auch nur verdächtig äußert und irgendwie eine gewisse Minimumwichtigkeit hat, vorzuführen und auf dem linken Fuß zu erwischen. So, und das ist ein Problem. Das ist nicht nur ein Problem, weil das einfach nicht besonders nett ist und weil das einfach nicht besonders nett ist, sondern einfach, weil es dazu führt, dass Organisationen, Marken und Institutionen in Zukunft Dinge nicht mehr tun, Dinge ausprobieren, dann vielleicht auf die Schnauze fallen damit und es sein lassen. Und das ist ein Problem, weil das sorgt wiederum dafür, dass die laute Minderheit da draußen halt Oberwasser bekommt und merkt, dass sie mit öffentlicher Gewalt einen Durchgriff hat. Das Thema Cancel-Kultur wird ja immer gerne den Linken so ein bisschen angeheftet. Das Gegenteil ist ja der Fall. Das ist ja auch mein eigener Fall. Mein eigener Fall war ein klassisches Beispiel von Cancel-Kultur von rechts. Ja, das war ein Versuch.
Vielleicht kannst du auch nochmal wirklich einen Satz dazu sagen, weil ich den wirklich auch so wichtig finde, auch für das, was wir heute 2023 diskutieren. Und du hast es ja vorhin schon so ganz kurz gesagt, das war ja fast, also ich will sagen, ein Unfall, aber zumindest nicht so beabsichtigt. Du hast ja irgendwie zwei Tweets und zwei Blogs geschrieben. Und vielleicht kannst du uns da nochmal ganz kurz abholen und dann eben auch genau mit diesem Cancel-Thema dann verbinden, ne?
Naja, ich hatte eine These ins Netz gestellt, die hieß, kein Geld für rechts war der Hashtag. Wie gesagt, wir reden da nicht über eine systematische Kampagne, wir reden über ein paar kleine Snippets Content ohne jegliche Paid Media oder Reichweiten Aspekt. Das war nicht professionell gestützt, das war eine Meinung, die ich hatte, weil damals die neue Rechte in den USA gerade Trump und Brexit fabriziert hatte. Und ich halt einen ähnlichen Prozess in Deutschland sehe. Das war, wie gesagt, kurz nach Höhepunkt der Flüchtlingskrise.
Ja.
Und ich der Meinung war, dass man einfach Banner nicht überall schalten sollte. Beziehungsweise ich habe noch nicht mal, ich war nicht mal der Meinung, dass man das nicht tun sollte. Oder ich persönlich war es schon, aber ich habe noch nicht mal die Forderung gestellt, dass man dass ein bestimmtes Unternehmen das stoppen sollte. Sondern ich habe die These gestellt, wenn ein Unternehmen Herr im eigenen Hause oder Frau im eigenen Hause sein möchte, dann sollte es zumindest in der Lage sein, zu kontrollieren, wo die Banner sind. Wenn man Banner bei Rechtsradikalen schalten möchte, da bin ich liberal genug zu sagen, dann macht das. Dann weiß ich aber auch, dass bei denen ich kaufe. Aber es zeigte sich halt damals sehr schnell, dass es nicht darum ging, dass Banner auf bestimmten Seiten bewusst landeten, sondern dass einfach die meisten EntscheiderInnen und die meisten Mediaagenturen, die dafür verantwortlich waren, komplett die Kontrolle über ihre eigene Infrastruktur verloren hatten. Warum? Weil Performance-Marketing halt einfach irgendwo aussteuert, wo halt am meisten Klicks sind und wo die am besten funktionieren.
Wenn Klicks halt, und Views und scheißegal wo.
Genau, und es hat da auch keiner kontrolliert und es gab auch keine Standards dafür oder dagegen und es hatte von Themen, die heute unter dem Begriff Brand Safety laufen, einfach noch nie jemand irgendwas gehört. Ja, so, und das änderte sich erst in den Jahren danach, aber auch wirklich auf einem Niveau, wo ich sagen muss, ja, ist schon bitter, gell? Also wir reden da ja jetzt nicht über Kätchen Pusemuckels Frittenbude am Stadtrand, sondern wir reden da über große deutsche DAX-Konzerne, die irgendwie nicht wissen, wo ihre Banner, wo ihre Assets landeten und die auch keinerlei Standards hatten, zu überprüfen, wo das sein könnte. Ja. Und dass ein kleiner Mid-Level-Werbemanager wie ich, ja, in der Werbeagentur, der samstagmorgens vorm Nutella-Brötchen zwei freche Tweets raushaut, wochenlang bis heute, wir reden über insgesamt 7 Jahre jetzt,
ja.
Ich habe erst letzte Woche wieder ein paar böse Artikel bekommen. Über 7 Jahre lang, die immer noch als so ein krasser Aufrührer gilt, der irgendwie sowas Unerhörtes gesagt hat, ist mir unerklärlich. Also wie
konnte diese Dynamik denn entstehen aus deiner Sicht? Was kam da zusammen?
Ach, naja, ich war natürlich einmal, mein Fall damals, der war abgeschlossen. Der startete irgendwann. Ich schrieb ein paar Tweets, die wie üblich keiner las und keiner reproduzierte. Also die berühmte Viralität, von der wir gerade sprechen, war Wochen, wenn nicht sogar Monate lang überhaupt nicht gegeben. Es juckte sich einfach keiner. Es war völlig uninteressant. So. Und irgendwann startete es mit einer relativ großen Welle verschiedener Blogs aus einem gewissen Spektrum, die mich dann persönlich zum Ziel nahmen, mehrere rechte Communities übernahmen dann, speziell auch von einer bestimmten Partei. Morddrohungen kamen rein, das Ganze wurde international und wurde natürlich vor allen Dingen deshalb interessant, weil ich damals bei einem großen Berliner Unternehmen angestellt war, Scholz & Friends, die zufällig auch, wie ich später feststellte, für einen bestimmten Bereich der Bundesregierung arbeiteten. Ich hatte selbst, Disclaimer, ich habe selbst auch für Teile der Bundesregierung gearbeitet, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass gerade ein Pitch für ein bestimmtes Thema ablief, der relativ wichtig war. Also ich wusste es einfach nicht und es wurde dann so hingestellt.
Hast du jetzt nicht so ins Konzept, dass da jetzt an der Stelle, die du aufgemacht hast, so viel Unruhe entstand sozusagen? Ja?
Nee, absolut nicht. Also es war dann ein Thema, was dann so gedreht wurde, als wäre ich so eine Art Bewerbungsschreiben für die Bundesregierung, was völlig absurd war, also grotesk absurd. Das Interessante eigentlich daran, dieser unappetitliche und auch dann wirklich persönlich bedrohliche Prozess, also ich hatte dann wirklich sehr viele Morddrohungen am Schluss, wurde dann der endete dann halt auch. Ja, das muss man sagen, das ist eigentlich der Teil, den ich am interessantesten an der ganzen Sache finde. Der startete mit einem Artikel, das setzte sich dann viral fort über 2 Wochen und das Ziel war halt canceln. Also ich sollte aus meinem Job raus, gell? So, man wollte meine
Mundtot
Arbeit
machen.
Ja, aber vor allen Dingen mit Hilfe meines Arbeitgebers.
Ja.
Man wollte meinen Arbeitgeber demütigen damals, indem der mich rausschmeißt. Das war das Ziel. So, und als ich dann nach 2 Wochen selbst kündigte, weil es einfach zu viel Druck insgesamt war, endete das Ganze sofort.
Ja.
Ja, ich gab danach, in der Minute, wo ich rausging und das auch dann irgendwie kommunizierte, endete das Ganze, weil man nie an mir interessiert war oder an mir, an meinen Worten oder an dem, was ich sagte, sondern es ging um Demütigung einer Institution. Ja. Das war alles. Die ganzen Hänsels dieser Welt und seitdem mein Fall damals war, sind ja 100.000 dieser Fälle passiert. Es geht nie um die Person. Es geht immer nur um die Demütigung der Institution dahinter und am Ende des Tages eben auch der Erosion unseres Gemeinwesens, eines inklusiven Gemeinwesens, das nicht gewollt ist.
Und du warst mit dem Thema dann und mit dem Fall ja auch unterwegs, auch bei Schulz und Böhmermann wurdest du eingeladen, hast darüber gesprochen, auf der Republika, auf vielen Konferenzen. Man kann sich aber natürlich kaum vorstellen, was das für eine Situation für dich gewesen sein muss. Also Morddrohungen zu erhalten ist ja nochmal was anderes als einen bescheuerten Kommentar auf Facebook, den man dann vielleicht auch noch verbergen konnte. Ich selber bin jetzt schon länger nicht mehr auf Facebook, aber so war das ja immer. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Wie bist du damit dann umgegangen? Hast du dich dann irgendwann ein Stück weit auch rausgehalten oder bist du weiter in dieser Diskussion, in diesem Thema drin geblieben? Man könnte ja auch versucht sein, das komplette Internet dann einfach mal sein zu lassen für einen Moment, ne?
Ja, das habe ich dann auch irgendwann ein bisschen getan, weil es in der Tat ein bisschen viel wurde, weil ich habe es auch nicht besser. Also es war irgendwann ein Kampf, den ich einfach auch nicht mehr führen konnte und nicht mehr wollte. Und es wurde auch ungesund für mich und mein Umfeld, das muss man einfach auch sagen. Also
das belastet ja auch.
Ja, es war schon eine extreme Grenzerfahrung. Und ab irgendeinem Punkt, das muss man auch sagen, speziell ohne jetzt ein professioneller, medientrainierter Aktivist zu sein, wird die Story im öffentlichen Raum auch nicht mehr besser, gell?
Ja.
Ich habe die das Jahr danach, 2017, habe ich vor allen Dingen in so einem Findungsprozess verbracht, weil ich gar nicht, also das eine war das, dieses Thema Marken im Netz, aber das war dann irgendwie fast ein bisschen sekundär, weil am Ende des Tages habe ich meinen Punkt gemacht und wer sich nicht retten lassen will, der will sich halt nicht retten lassen. Also ich kann jetzt auch nicht dafür sorgen, dass deutsche Marken irgendwie noch in einem Land agieren können, wo irgendwie normale Menschen leben. Aber was mich besonders schockiert hat, war die Unfähigkeit sämtlicher Institutionen inklusive Polizei, irgendwie jemanden zu schützen wie mich. Also du kriegst halt, 2016 habe ich gut 3 Dutzend Morddrohungen bekommen und null Hilfe. Also eine Polizei hat mich ignoriert. Naja, erstmal haben sie mich komplett ignoriert. Also es gab gesetzlich keine Handhabe. Es gab noch nicht mal eine Institution, an die ich mich hätte wenden können. Also ich bin original in Berlin-Mitte zum Polizeirevier gegangen und habe gesagt, ich habe Morddrohungen. Und dann sagten die, wer ist da? Und dann kam man nach langwieriger Protokollaufnahme zum Entschluss, dass wenn jemand mit einer Maske und einer Pistole vor der Tür steht, dass ich nicht aufmachen soll. Ja? So, das war die Antwort der Polizei. Ich habe also im Prinzip trotz heftigster Presse, trotz heftigsten Anfeindungen, trotz Morddrohungen und vollem Programm und Briefen und you name it, also einen guten Monat, anderthalb, wenn nicht sogar 2, irgendwas in dem Umfeld komplett ohne ein polizeiliches Briefing existiert.
Vielleicht fehlten denen auch einfach noch Erfahrungswerte.
Ja, natürlich. Das war auf jeden Fall so. Aber es lag halt auch ein bisschen an, also die Polizei kann am Ende nichts dafür, weil die Polizei am Ende die Teil der Exekutive ist und natürlich irgendwie das umsetzt mit den Möglichkeiten, die sie hat. Und das Problem war natürlich vor allen Dingen der gesellschaftliche Blick darauf und die Politik dahinter. Und der Erkenntnisprozess, was das Problem ist, der lief dann vor allen Dingen in den Wochen und Monaten danach, weil ich dann halt so ein bisschen, ich wurde mal wie ein bisschen der Opi erzählt vom Krieg. Ich war dann ständig in irgendwelchen Talkshows und irgendwelchen Podiumsdiskussionen, wo mich alle immer ganz erschreckt angeguckt haben, was da möglich ist. Aber es war am Ende dann doch immer so ein bisschen die Aussage, naja, wenn du halt Stress hast, dann mach halt mal Twitter aus. Ja? Und
als ob das Problem dann gelöst ist, ne?
Ja, vor allen Dingen, da steckt ja schon eine sehr tiefe Wahrheit drin, wo das Problem steckt. Ne? Wenn du sagst, du musst den Mund halten, dann hast du auch keine Probleme.
Ja, interessant, ne?
Dann sind wir in einer Situation, in der viele Menschen in Moskau jetzt zurzeit sind. Ja.
Ja.
Weil das ist in der Tat ein sehr tiefer und vor allen Dingen gesellschaftlich akzeptierter Schritt gegen die Meinungsfreiheit. Ja, und das haben wir ja in den Jahren danach auch noch gesehen. Also Beispiel, wie viel Ärzte und Ärztinnen gibt's, die im Zuge von Corona einfach irgendwann aufgehört haben, irgendwie sie öffentlich zu äußern, weil sie gesagt haben, ich kann dazu nichts mehr sagen, weil diese Querdenker-Posse so aggressiv und so bösartig ist, dass ich wirklich einfach faktisch Angst um mein Einkommen, meine Familie und alles, was mir lieb ist, hast. Und mir ist schon klar, dass das Umfeld dieser einen Partei und ihre ganzen vernetzten Freunde immer der Meinung sind, dass sie die gefährdete Gruppe in Deutschland sind, dass ihnen ständig der Mund verboten wird. Also
ja, damit spielen sie natürlich gerne, ja.
Es ist genau andersrum. Es ist exakt andersrum. Ich habe noch nie irgendwie, ich persönlich gender, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nie jemanden auch nur ein böses Wort gesagt, wenn er das nicht tut.
Ja.
Aber andererseits wird jede Marke, jede Organisation, die sich irgendwie für inklusive Werte ausspricht, muss sich mit einem Shitstorm befassen, dass alles zu spät ist. Und das gilt für politische Institutionen, das gilt für Individuen, das gilt am Ende ebenfalls auch für wirtschaftliche Marken. Und das ist halt einfach keine gute Situation. Das ist die Tür, die auf ist in eine Diktatur, die am Ende da des Ganges dann darauf wartet. Und davon bin ich überzeugt.
Das Thema Hate Speech wird ja auch auf LinkedIn immer mal wieder thematisiert. Viel zu wenig noch, finde ich, aber es findet ja statt. Also nicht nur auf Twitter, sondern wird ja mal schnell, oder X, Da wird ja immer schnell gesagt, ne, das ist halt genau das Medium, da findet das halt statt. Aber wir finden das ja auch auf Facebook sowieso und auch auf andere, auf Instagram mit Sicherheit ja auch. Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wie ihr mit HateAid arbeitet, wem ihr wie auch helfen könnt, wann man auch auf euch zukommen kann einfach, wenn man das jetzt vielleicht auch heute hört und sagt, also ja, ich bin da auch irgendwie in der Situation und weiß gar nicht, was ich machen soll.
Ja, also auch da nochmal kurz ein persönlicher Disclaimer vorweg. Ich bin in Anführungszeichen nur Co-Gründer und bin, ich sage heute immer, HateAid ist mein teuerstes Hobby und ich bin da Freund des Hauses. Ich habe keine funktionale Rolle. Das macht das Team um Annalena von Hodenberg selbstständig und die machen das auch super. Ich bin da regelmäßig dabei, aber ich bin Freund des Hauses, würde ich so sagen. Ja. Ist auch nochmal wichtig, weil man, ich wurde gerade letzte Woche, wurde wieder in verschiedenen Artikeln so getan, als wenn ich mit einem blendend gefüllten Schatztrüchen an regierungsalimentierten Millionen Euro Beträgen da mir eine gute Zeit mache. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe noch nie einen Cent mit HateAid verdient und das ist viel Arbeit und das ist auch nicht immer frustrationsfrei. Ja. HateAid selbst ist eine Organisation, die mehrere Themen betreut, im Kern für den oder die geneigte Endverbraucherin ist da eine Beratungsstelle vor allen Dingen da. Man kann also HateAid im Falle von Hate Speech kontaktieren. Dort kriegt man verschiedene Formen von Unterstützung, psychosozial. Da gibt es ein trainiertes Team, was erstmal psychosozial hilft, aber das auch zum Beispiel bei Themen wie Prozesskostenunterstützung im Zweifelsfall hilft. Heißt, wenn ich einen Fall von klar identifizierbarer Hate Speech habe, hilft HateAid im Zusammenspiel mit externen Juristen, die selbstständig agieren, meistens einen Fall, also die Rolle von HateAid ist dabei, einen Fall vorzufinanzieren und auf dem Weg inhaltlich ein bisschen zu helfen. Wie gesagt, wir arbeiten da mit externen Anwälten gerne zusammen, aber haben da keine eigene rechtliche, juristische Handhabe dabei. Was wir auch tun, ist natürlich vor allen Dingen im öffentlichen Raum zu wirken. Das heißt, wir versuchen im öffentlichen Raum sensibel zu machen für das Thema Hate Speech. Das gibt verschiedene politische Umfelder dabei. Wir arbeiten durchaus auch mit Promis zusammen, die uns dann natürlich ein bisschen Sichtbarkeit helfen. Also im letzten Jahr ist ja der Künast-Fall sehr stark durch die Medien gegangen, die das erfolgreich vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Das sind Fälle, wo jetzt diese Prozesskostenfinanzierung gar nicht so eine Rolle spielt, sondern wo vor allen Dingen Sichtbarkeit im öffentlichen Raum eine Rolle spielt, wo uns dann Prominente durchaus helfen, wenn sie einen eigenen Fall haben. Und wir haben natürlich auch Themen wie, werden als Organisation mittlerweile haben eine Rolle auch als beratende Instanz in den Parteien und bei Gesetzgebungen und ähnlichen Themen.
Und man kann ja auch dir auf diversen Kanälen folgen. Du hast einen Newsletter, den verlinken wir auch gerne nochmal in den Shownotes. Also bist sehr, sehr umtriebig, liest mit Sicherheit dadurch auch sehr, sehr viel, beschäftigst dich mit den Dingen. Wie schaffst du es, davon abzuschalten? Oder musst du das nicht? Wie machst du das?
Ach, ich mache das gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist ich weiß nicht, ich glaube, jeder geht mit seinem gefühlten Stress irgendwie unterschiedlich um. Es gibt viele Leute, die sich mit so Themen gar nicht beschäftigen können. Und das ist auch okay so, finde ich. Da muss jeder so ein bisschen auf seine eigene Uhr gucken, was ihm oder ihr gut tut. Ich persönlich fand immer Probleme und Konflikte interessanter als heile Welt. Weiß nicht, also ich weiß schon immer ganz gut, wann ich mich mit etwas nicht beschäftige. Das mache ich dann aber nicht geplant, sondern sehr intuitiv und das funktioniert so.
Wir haben jetzt auch viel über Politik gesprochen, am Anfang auch ein bisschen über Kinder. Viele Kinder, Jugendliche sind ja auch, so wie natürlich auch Erwachsene, nicht mehr so interessiert an Politik und PolitikerInnen, die andere Sprache sprechen, ja, also das Thema Politikverdrossenheit. Was glaubst du, können wir dann als Eltern eigentlich dafür tun, dass unsere Kinder politisch interessiert sind, bis vielleicht sogar zu dem Punkt zu sagen, ich engagiere mich in der Politik?
Ach naja, ist ja interessant, dass du das sagst. Ich habe vor ein paar Tagen eine Studie vom Rheingold-Institut gelesen, wo es um ein paar neue Meinungsforschungen zur Frage, was ist denn so, was treibt den oder die Deutsche so im Durchschnitt? Mhm. Und das war eigentlich ein relativ deprimierendes Bild, was so ein bisschen deine Frage ganz gut spiegelt, weil das eigentlich besagte, dass die Deutschen so ein bisschen den Weg zurück ins Biedermeier machen. Ja? So, die in einer Welt der Krisen, der Kriege, des Klimawandels neigt der Deutsche zunehmend dazu, sich zurückzuziehen, eher unpolitisch zu werden, auch ein bisschen mehr zu keilen, muss man ja sagen, und so ein bisschen das Heil im behüteten Zuhause zu finden. Und das überrascht mich ein bisschen, weil ehrlich gesagt vor einem Jahr haben wir noch die ganze Zeit die Fridays for Future zitiert und die hochpolitische Jugend. Und da muss ich jetzt schon irgendwie die beiden Sachen mal gegeneinander halten. Also wir reden ja jetzt nicht über 15 Jahre soziodemografischen, psychologischen Wandel in der Bevölkerung, sondern wir reden über ein Jahr. Gell? So, und da gibt es schon einen Unterschied zwischen dem, wie wir wirklich sind und dem, wie wir uns spiegeln. Stichwort, die Gen Z macht Folgendes. Die Gen X macht Folgendes. Generation Golf. Am Ende sind wir alle Individuen, die natürlich mit einer gewissen Sorge, Zuversicht auf eine Welt gucken und die Prozesse, die da sind. Und Kinder sind da ja natürlich irgendwie, fahren im Windschatten irgendwie von dem, was da draußen passiert. So, jetzt ist es allerdings natürlich so, dass wir natürlich ein Stück weit immer Medien haben, die natürlich immer die Headline brauchen, und die ist halt einmal Greta Thunberg führt Millionen Kinder durch Hamburg und Berlin, oder halt eben die Deutschen sind unpolitisch und rechtsradikal. So, die Wahrheit liegt in der Tat wahrscheinlich dazwischen. Es gab mal den Satz, dass, ich weiß nicht mehr, wer den gesagt hat, er ist schon ein bisschen älter, es gab mal die These, dass 20% aller Deutschen immer schon gesichert rechtsradikal waren. Ja? Aber die haben halt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt halt eher die SPD im Zweifelsfall auch gewählt oder die CDU oder die FDP, weil man sich da irgendwie zu Hause fühlte oder weil es nicht opportun war, eine rechtsradikale Partei zu wählen. Und die Zeiten vielleicht auch so stabil waren, wo das nicht so war. So, heute sorgt dann natürlich irgendwie eine Wirtschaftskrise und alles dafür und dann auch eben das politische Angebot von zum Beispiel ganz rechts, aber auch teilweise ganz links, für einfache Antworten zu finden. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen, muss ich sagen, sehe ich mit großer Bestürztheit heute wieder, dass sich halt viele Fehler dann doch wiederholen. Also wenn ich mir so anschaue, was auf der einen Seite gibt's dann natürlich die Fridays for Future-Welt, die ich sehr positiv finde, grundsätzlich. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann halt auch tagtäglich auf Instagram irgendwelche 15-jährigen Jünglinge und Dating-Coaches, die also ein toxisches Frauenbild vermitteln an 15-jährige Jungs, wo ich denke, das könnte jetzt irgendwie auch nicht schlimmer sein beim berühmten alten weißen Mann. Und du bist gerade mal 15 Jahre alt. Ja? Also auch dieser Blick ist natürlich schon politischer. Und ich glaube, du brauchst gar keine PolitikerInnen in einem natürlich ein bisschen heute behäbig wirkenden System, wo jetzt Parteien nicht mehr so diese Strahlkraft haben, wie das früher war, sondern Politik findet halt überall statt. Und am Ende des Tages ist auch, am Ende kann auch ein Dating-Coach auf TikTok, kann auch politisch wirken, ja, weil er seinen Followern, in diesem Fall meistens männlich, ein gewisses Bild von einer wünschenswerten Gesellschaft aufdrückt. Und wenn das eben heißt, dass die Frau zuzuhören hat, wenn der Mann was sagt und dass die Frau eben nicht so viel wert ist, dann ist das halt heute ebenfalls ein Stück Politik und gesellschaftlichen Blick, den halt der eine oder andere Teenager-Junge sich dann mitnehmen wird. Das wird es bei Mädels in anderer Form auch geben, Stichwort Body Positivity und was es da alles gibt. Ja, das ist alles Teil eines größeren Themas, wie wir unsere Gesellschaft haben wollen.
Ja, vielleicht ist das ja wirklich nochmal eine gute Perspektive, die man betonen sollte, zu sagen, Also die Politik ist nicht nur das, was im Bundestag stattfindet, sondern das, was wir täglich diskutieren in sozialen Netzwerken, auf der Straße, überall eigentlich. Und dieses ich halte mich da raus, weil ne, die Krisen werden immer mehr und ich kann das eh nicht ändern und die Klimakatastrophe, ich ziehe mich zurück. Es gibt auch immer mehr, die gar keine Nachrichten schauen, habe ich so den Eindruck oder höre ich auch so nach dem Motto, das ist dann ja auch ohnehin nur, sind da immer negative Nachrichten und so weiter und dann so ein bisschen der Eindruck der eigenen Hilflosigkeit. Trotzdem wollen wir ja unseren Kindern auch Mut machen, ja, und bei all den Krisen, die du auch siehst und zu denen du auch lesen kannst, ja, das Thema Russland, der Krieg, Deutschland, Hate Speech, was stimmt dich denn optimistisch?
Ach naja, es gibt vieles, was mich grundsätzlich optimistisch stimmt. Ich glaube, dass wir viele Krisen, die wir heute erleben, nicht alle, aber viele Krisen irgendwie auch schon mal hatten, ja. Also die Fragestellung Russland jetzt speziell, wie gesagt, du hast mich vorhin gefragt, wie mein Weg in die Politik reinkam, da hatte ich NATO-Doppelbeschluss genannt. Die Fragestellung Russland oder Sowjetunion damals zu dieser Zeit, die existierte, als ich 7 Jahre alt war, anders auch schon. Ja, ich komme aus Südhessen, ich hatte während meiner Schulzeit täglich 4 Starfighter, 3 Tornados über der Schule im Tiefflug drüber knattern und im Herbst gab es Herbstmanöver im großen Stil. Das endete 1989 oder ein bisschen früher, ehrlich gesagt, zum Glück. Und danach endete im kollektiven Bewusstsein sowohl von Erwachsenen, aber vor allen Dingen auch von Jugendlichen die Wahrnehmung, dass wir zum Beispiel Sicherheit bräuchten und dass wir über Themen wie die NATO nachdenken müssen. Ja, dass wir für unsere eigene Sicherheit einstehen müssen. Das ist nicht mehr bewusst. Das ist schon bei Millennials heute kaum noch ein Thema. Ich bin mit Geburtsjahr 1975 einer der letzten Generationen, die A, bei der Bundeswehr war und B, ein Verhältnis zu Themen wie NATO zum Beispiel hat. Das merke ich zum Beispiel auch im journalistischen Bereich gerade, wie schlecht deutsche JournalistInnen über Sicherheitspolitik heute schreiben. Das ist eine Katastrophe. Heißt aber auch, dass viel mit medialer, wie sagt man auf Deutsch, Literacy, mit Medienkompetenz zu tun hat am Schluss. Ja, ich beobachte mit großer Besorgnis, dass du hast vorhin das Wort, die gucken keine Nachrichten mehr gesagt. Da gibt's natürlich nochmal 2 Fragen dahinter. Gucken die keine Nachrichten mehr, weil das Medium all ist und weil eh keiner mehr irgendwie um 19 Uhr einen Fernseher anmacht und sich 20 Minuten irgendwie heute anschaut? Ich muss zugeben, das habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Medien werden heute anders konsumiert, aber Medien, die heute anders konsumiert werden, sind eben auch immer in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Medien. Ich nenne es immer die YouTube-Universität. Also Leute, die glauben, dass dass journalistische Kompetenz, das Wissen um Politik, um Geschichte, steht hier im Konkurrenzverhältnis mit Leuten, die entweder wirtschaftliche Interessen haben oder wissen, dass sie halt mit Viralität einen guten Punkt machen und die teilweise einfach auch politische Interessen haben und einen Zweck haben. Das haben wir einfach durch Corona jetzt 2 Jahre gesehen, was für ein Bullshit da in die Kanäle gespült wird. Und leider ist es eben auch so, dass wenn du mal einmal eine gewisse Tür aufgemacht hast, dass es da algorithmisch, aber auch inhaltlich schwer ist, zurückzukommen. Selbst wenn der Algorithmus nicht da wäre und mir den nächsten Bullshit, das nächste Bullshit-Video empfehlen würde, aber sich irgendwann nach einem halben Jahr hinzustellen und zu sagen, passt mal auf, ich glaube, ich habe nochmal nachgelesen, ich habe mich im letzten Jahr einfach geirrt. Ich habe euch einfach einen ganzen Haufen Müll erzählt und möglicherweise ist Soros gar nicht irgendwie ein Puppenspieler, sondern jemand ganz anderes und möglicherweise sind RNA-Impfstoffe nicht dazu da, uns irgendwie an die Außerirdischen auszuliefern oder was auch immer und Putin ist gar nicht ein guter Guy. Das ist schwierig und diese Krise werden wir neu fechten müssen. Wir haben viele alte Probleme, die wir jetzt in diesem Jahrzehnt neu auflegen müssen, aber vieles davon werden wir neu lösen müssen und wer sich zum Beispiel mit dem Thema Querdenker und Co. gerne nochmal auseinandersetzen möchte. Also zum Beispiel während der spanischen Grippe vor etwas über 100 Jahren gab es sehr viele Aspekte von dem, was es heute in Corona wieder gab. Damals auch schon, nur halt eben ohne Internet. Also wenn ich habe damals gelesen, dass ich las zufällig ein Buch damals darüber, dass ein eine Lösung zum Beispiel in vielen spanischen Städten während der spanischen Grippe. Es war, möglichst viele Leute zusammen zu pferchen in eine Kathedrale, um dann den Heiland um Erlösung von der bösen spanischen Grippe zu bitten, was dann dazu führte, dass danach die ganze Stadt tot war, weil eben sich alle gegenseitig angesteckt hatten. Es gab alle möglichen obskuren Praktiken, um sich davon. Also ich glaube, dass das Maß an Irrationalität, an Glauben, an irgendwelche Verschwörungen, an Götter, an Aliens oder was auch immer, an Schwachsinn da rummeandert, über die Historie von der Menschheit irgendwie immer gleich groß ist. Dass allerdings das Medium, was diesen Bullshit verschnellert, toxischer macht, verständlicher macht, in unserer Zeit natürlich sehr viel heftiger geworden ist. Und unser Job ist es, ein Stück weit dafür zu sorgen, dass das Maß an Irrsinn eben nicht allzu groß wird. Und dass es muss in dieser Welt noch einen Halt geben. Und das ist gerade für Kinder wichtig. Das ist in Zeiten von AI noch wichtiger als jemals zuvor. Wir müssen irgendwie Kindern demonstrieren, dass es eben nicht alles egal ist, sondern dass es einfach ein paar Wahrheiten gibt und die werden auch weiterhin bestehen bleiben.
Ja, das Thema wäre ja nochmal Stoff für einen eigenen Podcast. Absolut. Also wie kann man eigentlich zukünftig auch Dinge hinterfragen, Nachrichten hinterfragen in Zeiten, in denen künstliche Intelligenz immer größer und präsenter sein wird. Und da wird sicherlich auch noch einiges auf uns zukommen, auch in Richtung Kriminalität. Aber bleiben wir positiv, schauen wir optimistisch nach vorne. Vielen Dank, dass du uns da heute in die Probleme, aber natürlich auch in die Aussichten und Perspektiven mit reingenommen hast. Dir wird ja offensichtlich auch nicht langweilig werden. Glaubst du eigentlich an das Konzept von Rente? Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal gar nichts zu machen?
Nee, das glaube ich nicht. Oder besser gesagt, das ist ja eine sehr optimistische Frage. Die Frage ist ja eher, ob man sich's leisten kann und ob man irgendwie in der Lage dazu ist, das hoffe ich, aber das werden wir dann, glaube ich, sehen, was dann in ein paar Jahren passiert. Die Fähigkeit zu haben, irgendwie mit einem gewissen Bewusstsein durch die Welt zu gehen, wenn ich mir persönlich die erhalten kann, ist das natürlich ein großes Ziel. Und ich glaube, solange man bewusst lebt, tut man auch nicht nichts, so wie man nicht unpolitisch sein kann.
Ja. Und allerletzte Frage, Gerald. Ein Buch, das dich beeindruckt hat, beschäftigt hat. Was würdest du da mit uns teilen?
Ja, da hatten wir ja witzigerweise auch drüber gesprochen, ohne dass ich es wusste. Ich gebe gerne Buchempfehlungen, aber in der Tat ein Buch, was mich sehr bewegt hat und sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist das Buch Väter und Töchter. Da muss ich habe leider die Autorin vergessen und jetzt nicht präsent, aber das findet man in den einschlägigen Internetforen. Das hat mich sehr bewegt, weil ich Vater einer Tochter erstmal bin, einer Kleinen, und ich das Gefühl habe, dass ich in meinem ganzen Leben, 47 Jahre ist schon ein bisschen Zeit, noch nie so viel gelernt habe wie durch diese kleine Frau. Und auf der einen Seite ist es dann komisch, das weißt du ja selber, irgendwie als so älter werdender Mann, irgendwie auf der anderen Seite hast du so viele Momente, wo du denkst, ach, kleines Mädchen, du bist ja dann doch so anders als ich. Aber du lernst halt sehr viel über dich als Mensch und ich habe in meinem ganzen Leben halt, wie gesagt, nie so viel gelernt wie in diesen 4 Jahren, die sie auf der Welt ist. Und das Buch Väter und Töchter beschreibt ganz gut diesen Zwiespalt auf der einen Seite zwischen Unverständnis, zwischen älter werdenden Männern und ihren Töchtern, diesen ganzen Missverständnissen, die es gibt und all diesen Dingen, die da nicht. Und auch wie beide gemeinsam einfach besser werden können. Auch welche Rolle zum Beispiel Väterbilder, Väterrollen im Leben einer kleinen Frau haben, die ja auch mal eine große Frau wird. Das hat mich sehr bewegt und es ist gut lesenswert, einmal für Väter, aber auch für Töchter, die vielleicht ihre Beziehung zu ihren Vätern nochmal reflektieren wollen. Das fand ich ein sehr gutes Buch.
Ja, herzlichen Dank für den Tipp. Ich kannte es auch noch nicht. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Und jetzt als dreifacher Mädchenpapa ja ohnehin. Ja. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Dir weiterhin alles Gute für Erfolg und natürlich viel Gesundheit.
Thank you for having me. Dankeschön.
Bis bald. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Und das war die heutige Folge mit Gerald. Ich packe euch natürlich selbstverständlich alle Links, die wichtig sind, in die Shownotes, also das LinkedIn-Profil von Gerald, die Website von Superspring, den Newsletter auch dabei, müsst ihr unbedingt abonnieren. Richtig gut. Und dann könnt ihr natürlich auch mit mir connecten auf LinkedIn und auch dem New Work Chat Podcast auf LinkedIn folgen. Da gibt es auch nochmal eine Seite. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne meinen Blog besuchen, gabrielrath.com. Dort gibt es auch die Möglichkeit, mehr über mich als Speaker zu erfahren. Ich komme gerne auf eure Veranstaltungen online oder auch vor Ort und teile die wichtigsten Learnings aus 5 Jahren New Work Chat Podcast. Was wird jetzt wichtig in der Zukunft der Arbeit für Unternehmen? Wie stellen wir uns auf die großen Herausforderungen wie den Fachkräftemangel ein? Was bedeutet das für unsere Kultur? All das sind Themen, die mich beschäftigen, in denen ich extrem viel gelernt habe. Und wenn ihr mögt, dann kommt gerne auf mich zu. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt unbedingt weiter. Verteilt ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, dann gebt mir gerne euer Feedback. Schreibt mir eine Mail. Schreibt mir gerne eine Nachricht bei LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Wo hört ihr den Podcast? Und wenn euch eine Folge ganz besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Denn das ist die Währung, auf die es hier ankommt. Das positive Feedback. Dafür mache ich es am Ende. Und von daher, ja, kommt auf mich zu. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll für mich. Ich danke euch fürs Zuhören. Wünsche euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.